Willkommen bei Platzgeflüster Thüringen, dein Podcast rund um den Amateurfußball in unserem schönen Freistaat. Von der Thüringenliga bis zur Landesklasse und darüber hinaus. Wir sprechen über Vereine, spannende Geschichten vom Spielfeldrand und exklusiven Stimmen von Fußballbegeisterten. Authentisch, emotional nah dran, direkt aus den Herzen des Thüringer Fußballs. Heute bei mir zu Gast wieder Thomas Rudolph. Er war ja auch mein erster Gast und wir haben da eine super Analyse aus meiner Sicht hingelegt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute wieder zusammengesetzt haben. Die Saison ist gespielt, die Aufsteiger, die Absteiger stehen fest. So wahr Gott will und keiner mehr irgendwelche verrückten Dinge macht und zurückzieht oder nicht aufsteigt. Aber Stand jetzt sind die Aufsteiger fest, die Absteiger fest. Und ich begrüße hier bei mir wieder Thomas Rudolph, beziehungsweise ich bin bei ihm, so fair müssen wir sein. Vielen Dank für die Einladung, dass wir das hier bei dir wieder durchführen können. Wie geht's dir? Hast du die ersten Urlaubstage schon genossen oder bist du noch im Nachstress der Saison?
Danke erstmal, Ronny, für die erneute Einladung. Ja, es sind jetzt so die letzten Zuckungen der alten Saison. Tatsächlich schaue ich am Sonntag zum Kreisliga-Finale, Molschleben gegen Tambach, die können ja auch aufsteigen. Ne? Auch der kleine Fußball muss immer ein bisschen mit im Blick sein. Ansonsten aber, ja, du weißt ja selber, die große Welle ist jetzt erstmal vorbei. Denke, ist auch ganz gut, wenn jetzt mal so 2-3 Wochen Luft dran gelassen wird. Und so lange Zeit haben wir die ganzen Mannschaften nicht. Und wenn du siehst, die meisten starten schon im Juli wieder. Kurze Pause, aber ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen bleibt.
Ja, absolut. Die Analyse beginnen wir einfach mal, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Fangen oben an mit den Thüringen-Vertretern in der Regionalliga. Das können wir, glaube ich, ganz, ganz kurz machen. Ich denke, das hat auch jeder verfolgen können. Am Ende war dann Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen, hat sich nicht durchgesetzt. Dadurch gab es einen Absteiger mehr oder gleich viele Absteiger. Es hat sich keiner weniger geworden, sagt man es mal so, weil so ist richtiger. Und dann hat es am Ende in Meuselwitz getroffen. Das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, 16 Jahren, also als Dino in der Regionalliga jetzt abgestiegen. Bitter, oder?
Ist schon schade für die Mannschaft da hinten im Altenburger Land. Ja, das ist so ein ganz kleiner Club. Ne? Wer da mal war auf der Glaser Kuppe, das ist ja wirklich gemütlich. Du denkst immer, du bist auf irgendeinem Bezirksliga-Sportplatz. Aber da hat das Team um Hubert Wolf ja eigentlich über Jahrzehnte, muss man ja fast sagen, sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. Und umso bitterer, dass er sie jetzt erwischt hat. Weil ich denke schon, mit dem Kader, den sie hatten, hätten sie die Liga auch problemlos halten können. Haben ja auch zum Beispiel mal in Jena gewonnen oder so. Aber am Ende auch, da bezahle ich auch gerne so eine Phrase ins Phrasenschwein, oder ich bezahle Geld ins Phrasenschwein ein. Die Tabelle lügt da nie. Und wenn du am letzten Spieltag auf diesem Platz stehst, der halt leider zum Abstieg gereicht, dann ist es so. Man kann nur hoffen, oder das würde ich den Jungs da drüben wünschen, dass sie den direkten Wiederaufstieg packen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Du hast das Spiel gegen Jena angesprochen, verrückterweise. Ja, da haben sie ja ziemlich zum Ende hin dann 2-1 gemacht und dadurch den Dreier geholt. Am Ende fehlen Jena für die Aufstiegsspiele, ich glaube, 2 Punkte oder 1 Punkt auf Lok Leipzig. Das heißt, 1 Punkt war es genau. Mhm. Hätten die unentschieden gespielt gegen Meuselwitz, wären sie Erster gewesen, hätten die Aufstiegsspiele gespielt und ja, wer weiß, vielleicht hätten sie sich durchgesetzt und Meuselwitz hätte dann tatsächlich die Klasse gehalten. Also hätten sie mal lieber nicht gewonnen gegen Jena, hätten sie mehr Chancen gehabt, die Klasse zu halten. Aber ja, hätte Fahrradkette, am Ende ist man immer schlauer. Jena, 2. Platz, ganz knapp die Aufstiegsspiele verpasst. Was sagst du zur Saison der Jena und was denkst du, hätten die sich am Ende durchgesetzt in den Relegationsspielen?
Es ist schwierig zu sehen. Also, wer hätte denn zur Halbserie überhaupt gedacht, dass er noch in diesen Genuss kommt? Eigentlich war das ja durch. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Lok Vorsprung hatte. Ich glaube, mal 13 sogar, hatte ich mal gelesen, irgendwo zu Bestzeiten. Ja. Und ich sag mal, es war ja jetzt nicht unbedingt nur die Stärke von Jena, dass er noch in diesen Genuss gekommen sind, sondern eigentlich eher die Schwäche von Lok, die dann am Ende so viele Ausfälle hatten und ständig Punkte gelassen haben. Und in der Nachbetrachtung kannst du natürlich immer gucken, du hast ja gerade auch schon gesagt, wo ist dieser eine fehlende Punkt? Da kann wahrscheinlich jede Mannschaft in jeder Liga 5 Spiele aufzählen, wo du gesagt hast, da hätten wir doch und hast du nicht und sowieso. Ob sie eine größere Chance gegen Würzburg gehabt hätten, ich weiß es nicht. Möglicherweise, weil sie vielleicht nicht ganz so verletzungsgeplagt sind, wie Lok Leipzig das war. Aber sie konnten sich ja immerhin noch mit dem Gewinn des DFB-Pokals trösten, wo sie jetzt mit Darmstadt, das ist jetzt nicht das Attraktivste, Loser, du bist erstmal in diesem
Landespokal.
Ja, ja im ja. DFB-Pokal drin, dadurch, dass du den Landespokal gegen Meuselwitz gewonnen hast. Und ich sag mal, das lindert vielleicht den Schmerz dann doch durch sechsstellige Einnahmen.
Ja, also die Ergebnisse waren ja zumindest also rein vom Ergebnis her jetzt nicht ganz so deutlich gegen Würzburg. Mhm. Aber wer jetzt die Spiele verfolgt hat, der hat da schon einen riesen Unterschied gesehen. Und ja, am Ende ist Lok tatsächlich dann wieder die Luft ausgegangen. Mhm. Natürlich auch verletzungsbedingt begründet, aber irgendwo steckt da trotzdem der Wurm drin. Und ja, das ist jetzt bitter wieder in den Relegationsspielen gescheitert. Also ich bin mal gespannt, wie sie sich da rausziehen. Aber okay, wir werden es nächstes Jahr sehen. Nächstes Jahr gibt es dann einen direkten Aufsteiger. Erstmal, was sagst du zur abgelaufenen Saison von Rot-Weiß Erfurt? Und glaubst du, die werden nächstes Jahr eine Rolle spielen oben?
Ich sag mal, wenn du alles so zusammennimmst, haben sie eine gute Saison gespielt, keine sehr gute, sonst wären sie weiter oben gewesen, aber sie haben jetzt auch keine schlechte Saison gespielt. Also ich glaube, wenn man sich auch den Kader anschaut und so draufblickt auf die Regionalliga, ist das ja ungefähr das, was man erwarten kann. Sicher hätten sie auch ein bisschen weiter oben angreifen können, aber dafür haben sie vor allem daheim viel zu viele Punkte gelassen. Auswärts sind sie ja richtig stark gewesen, aber wenn du halt daheim, was weiß ich, gegen Preußen Berlin verlierst, einen Aufsteiger, oder sonst wo Punkte lässt, dann
das heißt unentschieden.
Dann hast du es halt auch, leider muss man sagen, aus Erfurter Sicht nicht verdient. Und ich glaube, die neue Saison ist eine ganz spannende, weil durch diesen direkten Aufstieg kann es natürlich schon sein, dass der ein oder andere ein bisschen mehr ins Risiko geht, vielleicht auch ins finanzielle Risiko. So, dann hast du noch mit Aue eine Granate, die runterkommt, ne? Obwohl die sich, glaube ich, auch erst finden müssen, wenn du die zu Saisonbeginn kriegst, glaube ich, hast du auch ganz gute Möglichkeiten, gegen die zu punkten. Und ich bin mal gespannt, wen Rot-Weiß noch alles an Land zieht. Also so die ersten Neuzugänge, zwei da von Bochum 2, dann einen, der mal in Nürnberg gespielt hat. Das sieht erstmal oder liest sich ganz gut. Man muss natürlich da auch schauen, wie kommt die Mannschaft in die Saison. Sind sie auch von Verletzungen gefeit. Ne? Und dann ist sicherlich einiges möglich, aber ich würde sie jetzt nicht zum absoluten Favoritenkreis damit erklären.
Ja. Also ich glaube auch, dass aufgrund der Konstellation, dass es einen Aufsteiger gibt, dann, dass da viele All-In gehen werden oder nahezu All-In gehen werden und ihre Mannschaften dann dementsprechend auch aufstellen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, das wird interessant. Wer schafft es, als erstes da ein Team zu formen, was dann auch funktioniert? Und ja, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass der Saisonstart sehr, sehr entscheidend wird hinten raus. Und klar, man weiß nie, wie es mit Verletzungen aussieht etc. Aber ich denke mal, dass es dieses Jahr besonders drauf ankommt, so auf die ersten 5 Spiele. Wenn sich der ein oder andere da noch finden muss, dann kann es schon sein, dass er dann nur noch hinterher rennt. Und das kann durchaus auch Aue treffen, deutlich höheren Etat als alle anderen. Halle auch, klar. Ich werde auch, denke ich mal, Jena wieder stark einschätzen. Zwickau, Altkliniker hat auch ein bisschen was gemacht. Mhm. Also freuen wir uns auf eine ordentliche Regionalliga-Saison.
Absolut.
Ja, wir gehen mal in die Oberliga. Mhm. Ja, bitte auch hier, eine Thüringer Mannschaft hat es erwischt mit Heiligenstadt. Du hast eben schon ins Phrasenschwein eingezahlt. Ich bringe den Spruch auch und zahle auch mit ein. Also die Tabelle lügt dann einfach nicht. Am Ende 5 Punkte Rückstand auf den vorletzten, 10 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Also ja, dann bist du halt auch Absteiger, oder? Mhm.
Ja, wir hatten das ja in der ersten Folge schon so ein bisschen thematisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob Heiligenstadt da falsche Vorstellungen von der Oberliga hatte, was die Qualität angeht, aber zumindest verfestigt sich dieser Eindruck, da sie ja im Winter unwahrscheinlich viel nachverpflichten mussten oder nachverpflichtet haben. Sie haben ja 4 oder 5 neue Leute geholt. Mir hat damals mal, falls du dich an ihn noch erinnern kannst, Stefan Krämer, der mal Trainer bei Rot-Weiß Erfurt in der 3. Liga war, hat mir mal gesagt, Thomas, wenn du im Winter mehr als 3 Spieler holen musst, hast du was im Sommer verkehrt gemacht. Ja. Es war ja so auch eine turbulente Saison für Heiligenstadt. Ne? Da haben sie einen André Thüne dann rausgekickt, einen Trainer, haben Benedikt Seipel geholt. Eigentlich ein fachlich sehr renommierter Mann, der aber auch nicht wirklich das Ruder rumreißen konnte. Jetzt ja auch von seinen Aufgaben wieder entbunden ist nach der Saison. Und ja, mit der Punkteausbeute ist es halt wirklich auch utopisch, da die Liga zu halten. Ich hoffe nur, Heiligenstadt zieht daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft. Das muss ja jetzt kein einmaliges Abenteuer gewesen sein. Im Eisfeld, die sind schon gut aufgestellt, verteilen das auf viele Schultern, das ist okay so. Aber für diese Saison muss man dann halt doch sagen, war die Oberliga eine Nummer zu groß.
Ja, also denke ich auch, dass das ein Lernprozess ist für Heiligenstadt. Also ja, ich würde jetzt auch nicht so hart ins Gericht gehen, dass sie was falsch gemacht haben. Also klar kann man das so auf jeden Fall sagen, aber ich denke auch, da müssen sie ja alle noch lernen, auch im Umfeld. Und das ist halt ja was anderes, ob du jetzt eine Oberligamannschaft zusammenstellst mit den im Vergleich geringen Mitteln, die sie ja haben zu den anderen Oberligisten, als das dann ja in der Thüringenliga der Fall ist. Jetzt haben sie in der Rückrunde 11 Punkte geholt, in der Hinrunde 9. Also ja, das ist, du hattest ja gesagt, mit den Neuzugängen in der Winterpause, wenn sie jetzt aus den ersten 3 Spielen 7 Punkte holen, dann traust du denen schon noch mal was zu, aber das ist ja dann auch ausgeblieben, da fehlte dann auch das Momentum. Und ja, am Ende holen sie zwar noch 3 Siege in der Rückrunde und 2 Unentschieden, aber reicht am Ende nicht. Rudolstadt, ja, hast du mehr erwartet? Also ich persönlich ja.
Die hatten ja am Ende ein bisschen Glück sogar, ne? Das ist in der Rückrunde dann ganz schön abgeschmiert.
Ja.
Die hatten ja dann sogar noch das Derby in Heiligenstadt, oder was heißt Derby, aber das Thüringen-Duell in Heiligenstadt noch verloren. Also da hat es ja mal für eine kurze Zeit richtig gebrannt, haben dann glücklicherweise, möchte man ja als Thüringer sagen, noch ihre Punkte geholt, aber als wir über sie gesprochen haben, da waren sie was, Dritter, Vierter, Fünfter oder so, da waren sie richtig gut in die Saison gestartet, hatten auch, das würde ich trotzdem wiederholen, hatten auch clever eingekauft oder sich verstärkt mit neuen Spielern. Und ja, jetzt muss man mal sehen. Auch da, denke ich, werden sie schauen, wie sie sich für die neue Saison aufstellen. Ich weiß nur, der Smüller, der gute Spieler, der von Jena hin ist, der ist jetzt nach Meuselwitz gegangen.
Ja.
Ja, dann weiß ich, also zwei von den Karl Zeiss, U19-Jungs sind ja hingewechselt schon. Drei von Rot-Weiß waren im Probetraining. Da weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht, ob sie da verpflichtet werden und so. Aber ich wünsche ihnen, dass sie in der nächsten Saison da dauerhaft mal so eine Saison spielen wie in der Vorrunde. Also wirklich so fernab jeglicher Sorgen, einfach mal so mitschwimmen im sicheren Mittelfeld. Weil Rudolstadt ist ja auch ein Dino, ne, der Oberliga, ewig dabei.
Ja. Ewig dabei, genau. Ja, in der Rückrunde, du hast schon gesagt, Federn gelassen. Also das war dann zu wenig. Am Ende noch 3 Siege auch geholt. Gerade mal 2 Punkte mehr geholt als Heiligenstadt in der Rückrunde. Also da haben sie wirklich nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Hoffen wir auch, ja, dass sie die Lehren draus ziehen, guten Kader zusammenstellen. Ja, dass es mit dem Trainerteam auch funktioniert. Also muss man jetzt auch schauen, wie sich das entwickelt. Wäre schon schön für Thüringen, wenn wir auf jeden Fall da den Oberligaplatz halten würden, und vielleicht kommt ja dann nächstes Jahr auch einer aus der Thüringenliga wieder hoch. Ich würde sagen, wir gucken auch gleich mal auf die Thüringenliga. Ja, wer war für dich so die Überraschungsmannschaft?
Überraschungsmannschaft würde ich vielleicht sogar sagen Neustadt Orla. Die eine richtig gute Rolle gespielt haben. Das haben ja aber, muss man sagen, einige schon gesagt. Also wenn du mit anderen Leuten aus Thüringen-Liga-Mannschaften gesprochen hast, dass Neustadt, dass da richtig gute Arbeit gemacht wird.
Ja.
Und die haben da völlig verdient einen oberen Tabellenplatz.
Fünften
Platz mitgeholt. Sie sind da so ein bisschen in die Phalanx eingebrochen der arrivierten Teams. Und das spricht für die Arbeit, die da unten geleistet wird. Also das ist für mich die positive Überraschung.
Ja. Ja. Was sagst du, Schott Jena? Also am Ende ja wirklich deutlich, 10 Punkte vor Arnstadt auf Platz 2, nur 2 Spiele verloren, 115 Tore geschossen, also das ist mal eine Ansage.
Ist auch eigentlich Oberliga-würdig, wenn man so die nackigen Zahlen sich anschaut, aber da kommen wir ja schon zu dieser Krux, die wir halt in Thüringen haben. Ich denke, da werden wir ja noch länger drauf eingehen. Wenn sich so eine Mannschaft, die sportlich wirklich über allem steht, und das ist jetzt auch nicht knapp gewesen oder so, wenn so eine Mannschaft sich dann sagt, ich gehe das Abenteuer aus welchen oder aus den und den Gründen nicht an, dann weißt du, wie es um den Thüringer Fußball bestellt ist.
Ja, also das hat ja, das können wir gerne gleich auch weiter fortführen. Das hat natürlich dann auch immer Auswirkungen auf die anderen Ligen. Nur zur Erklärung ganz kurz nochmal, also wenn keiner aufsteigt aus der jeweiligen Liga, dann steigt auch keiner weniger ab. Ja? Also wenn es einen Aufsteiger gibt, dann gibt es einen Absteiger weniger in der Liga. Und mit jedem, der von aus einer höheren Liga nach unten kommt, mit jedem Absteiger aus einer höheren Liga gibt es dann halt einen Absteiger in der Liga auch mehr. Deswegen, Heiligenstadt erhöht die Anzahl der Absteiger in der Thüringen-Liga um eins. Und Schott hätte das wieder ausgeglichen, wenn sie hochgegangen wären, haben das nicht gemacht. Ja, so dass es jetzt am Ende 3 Absteiger sind, aber hätten auch 4 sein können, ja, wenn Rudolstadt noch runtergekommen wäre. Aber du hast es ja schon angesprochen oder angedeutet, es gibt ja unzählige Mannschaften, die einen Aufstiegsverzicht gebracht haben auf Landesebene. Was denkst du, was sind da die Ursachen?
Vielschichtig, denke ich, sind die. Jeder hat ja, wenn du dir diese ganzen Aufstiegsverzichte mal so durchgelesen hast, die meisten Teams haben ja da Statements verfasst über die sozialen Medien. Der eine schreibt, unser Kader ist nicht breit genug. Der andere sagt, wir haben nicht genug Erfahrung. Der dritte sagt, uns sind die Reisen zu weit. Es wären finanzielle Rahmenbedingungen, die nicht passen würden zu der Mannschaft. Also sehr unterschiedlich und... Also erstmal in der Außendarstellung für Thüringen ist das natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Und ich gehe vielleicht mit einzelnen Erklärungen gehe ich mit, aber auch nicht mit allen. Also ich sage zum Beispiel immer, willst du doch als Sportler eigentlich die höchste Liga spielen, die möglich ist, gerade so als junger Spieler. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel größerer Aufwand ist, ob du... sagen wir mal, in den Osten fährst oder halt in deiner Staffel bleibst, wo du immer in den tiefen Süden fährst oder in den hohen Norden fährst. Ne?
Ja, bin ich bei dir.
Also das ist, ich kann mir auch vorstellen, oder es war ja sicherlich so, in einigen Mannschaften wird es da auch durchaus harte Diskussionen gegeben haben, wollen mit wir Sicherheit, das machen oder nicht. Es ist, wie es ist, dass nur überhaupt... nur 2 hoch sind und einer davon mehr oder weniger von seinem Glück gar nichts wusste bis zum vorletzten Spiel. Das ist auf der einen Seite ist das kurios, aber auf der anderen Seite ist das auch tragisch, weil du musst dir natürlich schon auch als Verband oder als Mannschaften oder als Verein die Frage stellen, was ist denn eigentlich mein Ziel in einer, sagen wir mal, ambitionierten Liga wie Landesklasse? Will ich da nur mitspielen und mir tut nichts weh? Oder habe ich halt, wenn ich meine goldene Generation habe, mal die Chance, nehmen wir es mal an, wie Büsleben, die einfach mal gesagt haben, wir probieren das mal ein Jahr. Gut, es hat jetzt in der Thüringenliga nicht gereicht, gehen wieder runter, du hast so gut wie keine Fluktuation drin, aber du hast mal den Menschen oder den Spielern die Möglichkeit gegeben, in der höchsten Liga sich zu probieren. So, und
steht das mal drin in der Vita?
Steht drin in der Vita. Und wer sagt denn, dass mit einer guten, eingespielten Mannschaft, ich denke da zum Beispiel auch an Walschleben oder vielleicht auch Schweiner oder Meiningen oder vielleicht auch Ortruf. Wer sagt denn, dass du dich da nicht hältst? Ist ja jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Also von daher, diese ganzen Aufstiegsverzichte, ich sehe das...
Ja, also bin ich bei dir. Walschleben, Meiningen, Schweiner, also die sind ja jetzt nicht schlechter als Büsleben oder als Geratal oder Westvororte. Das ist ja ähnliches Niveau, sage ich mal. Ja. Und ja, bin ich bei dir. Und
dann siehst du ja in der Thüringenliga, dann erwischt es mit Wismut Gera einen Oberliga-Absteiger, der durchgereicht wird.
Ja. Ne? Also, Tabellenplatz 16, also letzter Platz. Ja. Verrückt.
Also totaler Wahnsinn. Deshalb... jede Möglichkeit, sich da zu beweisen, und ich finde immer noch, der Sprung von der Landesklasse in die Thüringenliga ist ja ein anderer als Thüringenliga-Oberliga. Deshalb kann ich Schott schon eher noch nachvollziehen, wenn du da auf einmal, ich sag mal, ein bisschen neue Gersdorf fahren musst oder irgendwelche wilden Touren da machen musst. Die Oberliga-Mannschaften sind ganz anders aufgestellt, gerade so im sächsischen Raum. Es sind immer so 1-2 Ex-Profis mit dabei. Da kann ich schon sagen, und es ist finanziell schon noch eine andere Belastung. Da kann ich immer noch sagen, okay, da gehe ich mit, wenn du da nicht wirklich die Rahmenbedingungen hast, auch so von ambitionierter Landesklasse zur Thüringenliga.
Ja, also ich sag mal, als ehemaliger Vereinsfunktionär ist so die ja, Argumentation, die ich dann immer nachvollziehen kann, wenn wirklich, ja, wenn man sich als Verein jetzt gar nicht damit beschäftigt hat, also wenn man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz kriegen und dann ist das für uns ein Erfolg und auf einmal bist du, weil halt andere auch schwächeln, du irgendwie in Flow kommst, bist du da oben mit dabei, hast deinen Kader gar nicht darauf ausgerichtet und auch die Kaderplanung, das ist immer das Entscheidende, wo ich sage, okay, wenn ich hoch will, dann gehe ich auch die Kaderplanung schon ganz anders an. Also dann sehe ich ja nach der Hinrunde, ich bin oben dabei, das heißt, ich spiele hier um den Aufstieg, das ist mein Ziel. Dann sprichst du im Winter schon mit potenziellen Neuzugängen und so musst du am 30.04. spätestens diese Entscheidung treffen. Hast dich eigentlich null vorbereitet. Dein Kader ist eigentlich für die Landesklasse ausgerichtet, wo kriegst du jetzt mal ganz schnell noch Verstärkung her, die Fußball spielen können, aber eben auch in die Mannschaft passen. Also das ist so, wo ich sage, okay, das ist jetzt das einzige Argument, wo ich sage, das lasse ich gelten, weil es waren ja jetzt wirklich auch ein paar Mannschaften dabei, die eigentlich nicht damit gerechnet hatten, dass sie da oben stehen. Aber es waren auch welche dabei, die als Saisonziel Platz 1 ausgegeben haben und dann auch verzichtet haben. Ja, und da sage ich, das hat natürlich Gründe. Und meines Wissens hat jetzt aber der Fußballverband die Regel zur neuen Saison geändert, oder? Also meines Wissens ist jetzt verzichten, ja. Also man kann doch verzichten, aber dann steigt nicht der zweite oder dritte oder vierte auf, sondern Platz 1 nur. Mhm. Und wenn Platz 1 verzichtet hat, Pech gehabt, steigt keiner weiter auf. Mhm.
Ja, das ist, also vielleicht nochmal, um zurückzukommen, man kann ja sicherlich diskutieren, ob dieser 30.04. nicht vielleicht ein bisschen früh ist.
Ja, das denke ich auch, das ist zu früh.
Weil da ist doch noch so viel im Unklaren. Und gerade wenn du, was ja eigentlich sportlich schön ist, du so enge Landesklasse-Staffeln hast, also wo wirklich die ersten 7 Mannschaften vielleicht durch, ich sage jetzt mal, 10 Punkte getrennt sind, ne, wo immer noch sich durch einen kleinen Lauf oder so was ergeben kann, da kannst du natürlich schon als Mannschaft, die irgendwie auf Platz 8 steht, in Bedrängnis kommen, wenn du auf einmal alle abkacken und du gewinnst da deine Spiele.
Ja, also ich glaube, das auch den Teams, die gesagt haben, nee, wir haben nicht verzichtet, weil wir überhaupt nicht in der Sphäre waren und auf einmal müssen wir als Vierter aufsteigen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
Mhm. Wie gesagt, der TV sollte vielleicht nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht die Frist zumindest um 2 Wochen nach rein macht, weil dann hast du schon, sind wieder 2 Spieltage weg, hast ein bisschen.
Warum gibt es die überhaupt? Also ich verstehe es nicht.
Irgendeine Frist musst du ja immer haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie da irgendwie an den NOFV gebunden sind, also dass sie bis dahin sagen, dann und dann und dann, aber.
Ja, beim NOFV musst du ja die, also für Oberliga musst du ja eine Lizenz einreichen.
Ja, na klar.
So, das heißt jetzt in Thüringen nicht. Also für mich gibt es hier keine logische Erklärung, warum die das wissen wollen. Mhm. Also eine Staffeleinteilung vorzuführen auf Grundlage der Meldung, also dass das schief geht, haben wir ja dieses Jahr gesehen. Mhm. Da kannst du ja nun gar nicht planen. Und am Ende kannst du ja auch zum 30.05. auch noch sagen, ich mach's nicht und zahlst dann halt Strafe. Also von daher, ich würde diese Möglichkeit Aufstiegsverzicht, ich würde es gar nicht einräumen. Der Erste steigt auf und wenn er das Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt, dann gibt es halt eine Strafe, so wie es drinsteht in der Spielordnung oder ich weiß gar nicht, wo es drinsteht, Rechts- und Verfahrensordnung, keine Ahnung. Aber diese Möglichkeit allein zu geben, das ist ja schon das falsche Signal, oder?
Das wäre zumindest eine logische Konsequenz, dass man das so macht, weil dieses Szenario, was du jetzt hast, das droht dir ja auch in der nächsten Saison. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal in der nächsten Saison von den 8, 9 Mannschaften, die dieses Jahr verzichtet haben, 7 die Hand heben und sagen, ah, diese Saison wollen wir unbedingt hoch, egal was da kommt. Ne? Und ich kann auch Vereine verstehen, die sich zum Beispiel sagen, na, wir gehen nur als Meister hoch, weil es sonst ein bisschen weniger wert ist oder wie immer man das
halt sportlich Titel schafft.
Ja, genau. Die andere Sache ist aber die, für mich ist das auch wieder so eine Aussage, also entweder will ich hoch oder ich will nicht hoch. Ob ich dann am Ende Erster oder Zweiter wäre, wäre mir persönlich dann auch egal. Weil du hast ja schon richtig gesagt, ich muss sowieso meinen Kader darauf ausrichten.
Aber das ist auch schon wieder ein gutes Stichwort. Ich meine, das Thema, das könnte man, glaube ich, in einer Sonderfolge hier sezieren. Aber ich denke, wir lassen es mal dabei. Kontroverse Diskussion. Das Schlimme ist halt, es hat dazu geführt, dass bis zum Ende unklar war. Es ist aus meiner Sicht ja immer noch unklar. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die jetzt hochgehen, also aus den Landesklasse-Staffeln ist es ja bald Berka als Erster, das ist klar. Aus der 2er-Staffel geht keiner hoch. Und aus der 3er-Staffel ist Suhl dann noch Vierter geworden. Haben wir nachher nochmal kurz das Thema. Aber rein theoretisch kann Suhl morgen auch noch den Aufstiegsverzicht erklären. Und zack ist Bosch nicht mehr abgestiegen.
Mhm.
So, Bei denen läuft aber, ist die Kaderplanung wahrscheinlich auch schon abgeschlossen für die Landesklasse und dann müssen die in der Thüringen-Liga bleiben. Es ist völlig verrückt. Völlig verrückt aus meiner Sicht und da muss unbedingt eine Änderung her. Ich habe es gesagt, Bosch, die sind noch unten reingerutscht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die waren nicht einmal auf dem Abstiegsplatz bis zum letzten Spieltag. Also, was ist da passiert?
Das kam zur Unzeit, diese Niederlagenserie. Als wir uns zuerst beim ersten Mal unterhalten hatten, da waren sie, was waren sie, Vierter, Fünfter, also haben da kaum Spiele verloren, viel zu viel, muss man gucken, die haben damals schon viele Unentschieden drin gehabt, wo du eigentlich gesagt hast, die hätten schon längst...
10 Unentschieden haben die.
10 sogar. Unentschieden.
Das sind die mit Abstand die meisten.
Ja, ne, die hätten schon längst sicher sein müssen. So, dann haben sie aber auch Verletzungspech ein bisschen gehabt. Gut, das hatten viele Mannschaften. Andreas Mannel, der Trainer, hat unter anderem jetzt in der Saisonauswertung auch gesagt, ja, das lag auch mitunter daran, wir waren verletzungsgeplagt und konnten unsere starken Junioren nicht einsetzen, die U17, die 17-Jährigen, ja, durch diese neue,
ja, ja,
was heißt neue Regel, ist ja nur eine durch den TV konsequent jetzt mal angewandte, ja, Regel. Ne? Also, da musste man halt dann auf Spieler der Zweiten zurückgreifen, ja, statt diese Verbandsliga-Junioren dann einzusetzen. So. Und ja, das Problem, was ich sehe, ist, du kannst ja als Mannschaft immer auch mal eine Delle leisten. Haben alle in der Saison, ja, also die Top-Mannschaften. Das Problem ist, wenn du das gegen Ende hast, du kommst aus diesem Strudel nicht mehr raus. Schau dir mal die
letzten... Ja, du hast dann keine Chance mehr, das wieder zu korrigieren.
Schau dir die letzten 5, 6 Spiele an. Ja. Ich glaube, die hat Bosch alle verloren.
Ja.
Du bist dann eigentlich schon sicher, denkst du, ja, die werden schon alle da unten nicht so punkten. Jetzt hat auf einmal Gera Westforte die letzten 3 Spiele gewonnen. 9 Punkte, die waren klinisch tot. Gewinnen noch gegen die Bismut, gewinnen gegen Schleiz und dann das Endspiel im Büsleben ziehen sie. Bumm, bist du vorbei. Ist auf der einen Seite toll für Gera Westforte, coole Truppe, ich habe die im Büsleben dann erlebt.
Ja.
Den gönne ich das, aber für Bosch ist das, oder für den Westthüringer Raum ist das natürlich extrem bitter. Weil ich auch sage, das ist eine Mannschaft, die mit ihrem Potenzial absolut in die Thüringen-Liga gehört.
Und die haben 79 Punkte geholt in der Vorsaison, ja, und sind ganz klar aufgestiegen, nur eine Niederlage gehabt, 81 Tore geschossen und jetzt gehen die da tatsächlich dann so bitter runter. Also wer hätte das gedacht?
Ja. Und dann überlegt ihr mal nochmal, dann haben sie ja in der ein paar Tage vor dem finalen Spiel in Neustadt-Orla, da sind ja Andreas Mannel und sein Co. Ja. zurückgetreten. So, dann kommen die Spieler, laden dich ein, ins Vereinsheim, übernimmt uns trotzdem wieder. Also der Rücktritt vom Rücktritt, ja, das war natürlich
höchst unglücklich alles.
Aber also ich kann mir nur vorstellen, weil Bosch ist ja in sich, diese Region da hinten, die ist ja so gefestigt, da wird jetzt auch nicht ein riesengroßer Aderlass stattfinden. Nein. Die werden, denke ich, auch nächste Saison absolut wieder angreifen.
Das denke ich auch. Also gerade, wie du sagtest, die haben ja auch wirklich sehr, sehr starke Junioren. Die werden dann auch nach und nach 18, werden den Kader wieder vergrößern, auch in der Qualität erweitern. Also ich denke auch, dass das ist erstmal bitter natürlich für Bosch. Das hätten sie, glaube ich, nicht gedacht. Aber ja, auch das ist ein Lernprozess. Und am Ende ist in die Luft ausgegangen. Du hast angesprochen, die am vorletzten Spieltag haben sie die Heimniederlage gegen Büsleben hinnehmen müssen, 0-3. Da hatte Büsleben ja nochmal Hoffnung. Und gleichzeitig hat auch Westforte ja 3-1 gegen Schleiz gewonnen. Mhm. Also davor hatten sie gegen die Wismut gewonnen. Wirklich ja, ein Selbstvertrauen da versprüht. Da hat man gedacht, Mensch, das ist doch keine Mannschaft, die da um den Abstieg kämpft. Aber die haben sich da wirklich rausgezogen. Und dann kam es eben zum Showdown in Büsleben. Du warst vor Ort. War es dann verdient am Ende? Ich glaube, Büsleben hat auch noch einen Elfmeter verschossen. Ja,
ja, das war beim Stand von 0-1 haben sie einen Handelfmeter verschossen. Ja, ich sag mal so, es war schon für Büsleben also sehr theoretisch an Natur. Sie hätten ja 12 Tore aufholen müssen. So. Und jetzt hörst du aber zumindest, nach einer halben Stunde lag ja Bosch schon 3-0 hinten in Neustadt.
Ja.
Und wenn du selber Tore schießt, dann geht das ja, nähert sich das immer mehr an, aber so fast genau in diese Phase, also Büsleben ist ganz gut gestartet, hatten da, ohne jetzt so diese 100%igen Chancen zu haben, aber haben schon gedrückt und dann kam aber Gera besser rein, du hast dann doch schon auch gemerkt, die hatten das Selbstvertrauen mit den 2 Siegen im Rücken, so, und die machen halt dann mit der ersten ernstzunehmenden Möglichkeit, nach einem Konter machen sie es 1-0 und da hast du dann gemerkt, da war wie ein Bruch drin, da hast du gemerkt, Büsleben, also richtig dran glauben, tun sie nicht mehr. Und ja, dieser Handelfmeter, den sie da verschießen, oder was heißt verschießen, der Torwart hat den wirklich gut gehalten, da musste halt die Ecke an. Das passte dann noch zum Bild. Ja, und irgendwann machen die dann das 2-0 den Deckel drauf. Und die haben natürlich auch alle am Rand gewusst, wie es steht in Neustadt. Und da stand es dann auf einmal schon 4-0. Es ging in die Höhe. Und aber das, was ich von Gera gesehen habe, ich habe sie da das erste Mal gesehen in Westvororte, an dem Tag zumindest eine gute, griffige Mannschaft, die wirklich dran geglaubt hat, dass sie an dem Tag den Klassenerhalt noch sichern können. Und dementsprechend haben sie gespielt. Und deshalb am letzten Spieltag wird abgerechnet und dann haben sie den wichtigen Sieg eingefahren und stehen somit verdient in der Thüringenliga weiter. Mhm.
Was bei Wismut passiert, also das kann man ja tatsächlich schwer nachvollziehen. Also wenn du den Kader siehst, da sind ja wirklich Spieler auch dabei, die ja mindestens in die Thüringenliga gehören, wenn nicht sogar der ein oder andere, also Florian Schubert in die Oberliga. Mhm. Aber am Ende steigst du da wirklich auch dann deutlich ab, holst nur 10 Punkte in der Rückrunde. Liegt es am Umfeld, am Verein, da rumort es ja auch immer wieder oder ist es dann die Summe der Umstände?
Wahrscheinlich. Wenn du dich noch erinnerst, als wir unsere erste Folge hatten, da waren sie ja gerade drauf und dran, ihren Platz zu verkaufen, weil sie schon wieder so in Insolvenzgefahr geraten waren. Ja, das ist schwierig. Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Gemengelage aus allem, dass es dann auch sportlich nicht läuft. Gerade in der Rückrunde, muss ich sagen, wenn du da mit Trainern gesprochen hast, wenn sie mal bei Fahner Höhe waren, da hat ja zum Beispiel Dimo Raffel im Anschluss gesagt, haben wir, glaube ich, 6-0 verloren oder
ja,
so.
Ja, 6-0, gesagt, genau.
Die Mannschaft ist komplett tot. Und das sagen dir dann Außenstehende. Ja. Ne? Also da, überhaupt kein Wille, sich da irgendwie zu wehren oder so. Und das spricht natürlich nicht unbedingt für eine gesunde Mannschaftseinstellung, für ein gesamtes Klima. Und ich sag mal, wenn du als Oberliga-Absteiger als Letzter dann in der Thüringenliga absteigst, dann muss einiges verkehrt gelaufen sein. Ich bin jetzt nicht so nah dran wie sicherlich einige andere, aber das ist natürlich für diesen stolzen Verein, das ist ein Armutszeugnis. Mhm.
Was sagst du, Preußen-Bad Langensalza, das erste Mal seit Ewigkeiten gute Hinrunde gespielt, gute Rückrunde auch gespielt, weil ich es natürlich bei Benno angekündigt hatte, das im Podcast. Und ich glaube, er hat dann nochmal mit den Jungs geredet. Naja, Spaß beiseite, das haben die schon selber gemacht. 20 Punkte Hinrunde, 20 Punkte Rückrunde, solide, oder? Mit der, sag ich mal, jungen Truppe. Ein bisschen Erfahrung haben sie sich aus der Landesklasse geholt, aber auch die waren ja noch nicht in der Thüringenliga, aber ich denke, haben sie gut gemacht, oder?
Grundsolide, würde ich sagen. Ja, das ist, also Preußen ist ja wirklich so eine absolut solide Durchschnittsmannschaft in der Thüringenliga. Und da meine ich Durchschnittsmannschaft überhaupt nicht negativ, sondern im Positiven. Ne? So, das könnte wirklich so eine Konstante in der Thüringenliga werden. Das wird jetzt, wenn jetzt Benno nicht irgendwo, der geschätzte Benno, wenn er jetzt nicht irgendwo 3 Regionalligaspieler aus dem Hut zaubert, wird das jetzt nie eine Truppe sein, die ganz vorne mitmischt. Aber
ich glaube, das wollen die auch nicht. Nur, aber also zumindest keine 3 Regionalligaspieler holen. Vorne mitmischen wird er schon, aber
ja, in seinem Telefon werden bestimmt schon die Nummern theoretisch von 3 Regionalligaspielern sein. Ja,
mindestens.
Nee, aber das ist ja auch was wert, wenn du dich da so ein bisschen akklimatisierst, spielst dann eine solide Runde, hast auch endlich mal, auch wenn sie selber mal so in der Rückrunde mal gesagt haben, wir müssen mal nach unten gucken, aber so wirklich nach unten gucken mussten sie ja nie. Wenn es mal drauf ankam, haben sie ihre Punkte geholt. Und von daher, was mir auch bei Preußen gefällt im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften, das ist ein sehr ruhiges Umfeld. Ne? Da ist jetzt keiner, der irgendwelche Schnapsideen hat oder irgendwelche Luftschlösser da baut. Die machen so ihr Ding, schauen, dass sie da Leute rankriegen. Die
wenig Fluktuation auf der Trainerbank.
Genau. Man muss jetzt mal gucken. Gut, sie haben jetzt auch wieder ein paar Abgänge, aber genauso gut werden sie wieder Zugänge bekommen. Und
ja.
Ich denke, da haben sie eine grundsolide Basis für die nächste Saison auch.
Bei Frankenhausen, die haben gesagt, Pokal-Halbfinale reicht, Saison-Highlight erlebt. Und ich glaube, die sind jetzt Drittletzter in der Rückrunde geworden. Haben ja dann wirklich vor dem Pokal-Halbfinale fast gar nicht gepunktet. Dann haben sie sich immer mal so ein bisschen wieder ermaumelt. Aber am Ende war die Rückrunde zum Vergessen. Nach einer wirklich starken Hinrunde, da haben wir sie auch gelobt. Was glaubst du, wo geht es für die nächstes Jahr hin?
Na, man muss sicherlich mal schauen dort oben. Da ging es ein bisschen wie Bosch, nur dass sie halt noch mehr Punkte hatten und dadurch safe waren. Und man muss immer mal gucken, wen du nach da oben dann kriegst, also wie so die Fluktuation der Spieler ist. Ob sie jetzt vielleicht doch nochmal mit Wacker Nordhausen ein bisschen was machen. Nun wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, in Anführungszeichen für sie, wenn Wacker abgestiegen wäre, aber Wacker hat sich gehalten. Ja, sie haben ja in den letzten Jahren dann neben diesen Höherklassigen, die sie hingelotst haben, haben ja dann oft auch in der Kreisoberliga und Landesklasse gesucht. Ne? Da ist mal so der Kreisoberliga-Torschützenkönig hingegangen und so. Bin gespannt, ob sie ähnlich da wieder fungieren oder ob sie doch mal sagen, ja, vielleicht kriegt man doch mal den einen oder anderen, der schon mal über diese Liga oder in dieser Liga schon mal gespielt hat, ob wir den wieder rankriegen oder ob wir es versuchen, mit diesem Stamm mehr oder weniger da zu schaffen. Es ist... Auch die haben absolutes Potenzial, nächste Saison da wieder so ihre Rolle, die sie spielen wollen, zu spielen. Aber man muss immer gucken, die Konkurrenz schläft nicht.
Ja, Ferner Höhe, deine Freunde aus Dachwig. Du bist ja relativ häufig vor Ort, aufgrund der Nähe auch und deiner guten Verbindung, die ja da schon jahrelang hinreicht. Neues Trainer-Duo, mutig oder zu riskant oder... Wie ist so deine Einschätzung? Also, jungen Trainer von Union Erfurt geholt aus der Kreisoberliga plus einen erfahrenen Trainer, gerade aus dem Frauenbereich. Passt da die Mischung oder findest du das schon sehr mutig?
Ich bin gespannt auf dieses neue Projekt. Also, zunächst muss man erstmal sagen, es ist ja nötig geworden, weil Dimo Raffel gesagt hat, ich trete jetzt kürzer, wird Vater und hat auch am Haus genug zu tun und will jetzt erstmal in Anführungszeichen nur noch so bei den alten Herren ein bisschen mitkicken. So, da haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben. Sascha Balzarowski von Union Erfurt, guter, junger, engagierter Trainer, hatte auch andere Angebote. Also hätte sich das aussuchen können und wollte gerne sich höherklassig versuchen. Das ist natürlich... schon ein Brett, gleich zu Ferner Höhe zu kommen.
Genau, das ist halt das, wo ich eben auch sage, also der hat mit Sicherheit mega Potenzial. Ich habe auch nur Gutes über ihn gehört, soll auch menschlich ein super Typ sein. Allerdings ist natürlich in der Thüringenliga mit so den ein oder anderen wirklich auch ganz erfahrenen Hasen da drin. Thema Mannschaftsführung, gerade wenn es mal nicht läuft und so, da brauchst du natürlich auch Erfahrung. Haben Sie vielleicht deswegen auch noch einen Konterpart damit rangestellt? Oder?
Der Frank ist ja sozusagen das Gegenteil von Sascha. Er könnte ja sein Vater sein vom Alter her.
Ja.
Und da hat er zuletzt in Geratal da das Traineramt inne gehabt. Wurde ja dann auch abgelöst durch Tobias Huck, so im Saisonendsport, damit Geratal die Klasse hält. Also fachlich kannst du Frank Schwalenberg auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Der hat, glaube ich, auch A-Lizenz verfügt er. Hat schon, wie du es ja auch schon gesagt hast, sich höherklassige Mannschaften trainiert. Ist, denke ich, auch im Fachlichen richtig gut. Aber man muss natürlich gucken, wie sich dieses Duo einspielt. Ne? Das ist natürlich auch interessant, wenn du jetzt so als, ich glaube, 66 Jahre ist er bald, der gute Frank, hast dann so einen ganz Jungen vor dir, der da die Zepter in der Hand hat und ich bin gespannt auf das Projekt.
Sascha ist 32.
Ja, genau, ja. Ich bin gespannt auf das Projekt. Ich werde mir das in der Vorbereitung dann mal anschauen. Es könnte Ihnen natürlich entgegenkommen, dass jetzt, dadurch, dass die Trainerfrage geklärt ist, Arthur Machtz und Robert Nischke, die jetzt immer so Co-Trainer waren mit Dimo, dass die jetzt wirklich wieder in dieses Spielerdasein zurückgehen.
Gibt, glaube ich, dem Team auch noch mal ein bisschen mehr
Stabilität. Ja, dann, Und dann müssen sie auch gucken, was Ferner Höhe an Leuten kriegt. Es gab ja dann doch oder den einen oder anderen Abgang, wen sie da kriegen. Was ich so gehört habe, sind sie wohl da unter anderem mit ein paar Junioren von Rot-Weiß in Gesprächen oder Kontakt. Vielleicht haben sie es ja auch schon an Land gezogen, muss man mal schauen. Dann weiß ich auch, einer von Union Erfurt geht mit Sascha. Muss man mal schauen. Man muss dem Projekt oder man sollte dem Projekt auf jeden Fall eine Chance geben. Und ich bin gespannt, wie das sich entwickelt.
Wir blicken schon mal voraus. Also nach der Vorbereitung auf die nächste Saison haben wir schon gesagt, setzen wir uns da nochmal hin und schauen, was hat sich so personell bei den Mannschaften verändert und geben nochmal so einen kleinen Ausblick dann Einblick zum Saisonstart. Das denke ich mal, werden wir auf jeden Fall dann noch machen. Borntal hat auch die nicht Brontal, Union Erfurt hat die Lücke auch geschlossen, habe ich gestern gehört. Darf nicht sagen, wen, wollen sie jetzt verkünden, aber auch da ist jetzt wieder ein Trainer vorhanden. Also die haben waren natürlich auch überrascht, klar, haben denen keinen Stein im Weg gestellt und ja, gucken wir mal, wie sie die Lücke dann schließen. Eine Mannschaft will ich noch ansprechen mit dir, Arnstadt. Mhm. Vizemeister, auch souverän dann, 7 Punkte. Glaubst du, die wollen nächstes Jahr oben angreifen und auch Richtung Oberliga gehen?
Perspektivisch wollen sie es auf jeden Fall. Ich war jetzt neulich auf der Mitgliederversammlung, da wurde ja Florian Kahr zum neuen Präsidenten gewählt, der da die Nachfolge von Daniel Barth angetreten hat. Und der hat schon auch verkündet, dass perspektivisch oder eher kurzfristig, denn langfristig die Oberliga wieder das Ziel sein sollte. Und wenn du dir den Kader von Arnstadt anguckst, auch mit den Leuten, die sie jetzt geholt haben, hast du natürlich wieder das Potenzial, um Platz 1 bis 3 mitzuspielen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass sich bei der Meinung von Schott zum Thema Oberliga nicht wirklich was ändern wird, auch in den nächsten Jahren, dann ist für mich Arnstadt so der, ja, man muss ja fast schon sagen, einzig logische Verein, der überhaupt in die Oberliga will. Also ich kann es mir bei Weida nicht vorstellen. Die sind ja schon mal Thüringen-Ligameister geworden und haben dann verzichtet. Ich kann es mir bei Fahner Höhe nicht mehr vorstellen. So, und dann wird's ja schon eng, wer überhaupt Ambitionen hat. Aber anstatt so mit dem Umfeld, mit den Leuten, die sie auch holen, da könnte ich mir vorstellen, dass die sich irgendwann sagen, pass auf, komm.
Eisfeld vielleicht noch.
Eisfeld noch. Das ist so vielleicht die einzige Truppe, wo ich mir auch noch sage, okay, das haben die ja immer betont, dass sie perspektivisch eins höher wollen.
Haben ja auch guten Nachwuchs, der nachkommt.
Gut, man muss gucken, was Heiligenstadt diese Saison macht. Ne? Aber oder ob die auch sagen, wir wollen wieder hoch, es hat uns gut gefallen. Aber ich glaube schon, so Arnstadt wäre für mich insgesamt so in der Pole Position. Ja. Mhm.
Weiter, hast du noch angesprochen, nehmen wir natürlich noch mit den Ball. Mhm. Die haben jetzt auch einen großen Umbruch drin. Da hat man ja auch bekannt gegeben, sie wollen den Kader verjüngen und ziehen das auch konsequent durch. Haben da auch schon viel verkündet. Das machen sie auch wirklich immer gut, muss man sagen. Ja, nehmen da ihr Umfeld mit. Haben ja auch so einen Sponsorentag durchgeführt. Konnte man auch in Medien verfolgen. Plus dann das Benefizspiel. Also ich muss schon sagen, bei Weida ist eigentlich immer was los und bei der Kaderplanung sind sie oftmals allen voraus. Wie schätzt du Weida nächstes Jahr ein?
Ja, wenn sie ungefähr das wieder spielen, was sie diese Saison spielen, dann sind die oben mit zu erwarten. Was sie halt sehr gut machen, und da siehst du auch immer was allgemein in Thüringen, der Vorteil der in Anführungszeichen Ostmannschaften gegenüber den westlichen Mannschaften, die können halt viel mehr aus so einem Pool im sächsischen Land sich bedienen. Wenn ich jetzt sehe, da kommen zwei von der, die mal im Nachwuchs von Zwickau gespielt haben in der U19, dann kriegst du mal einen aus Plauen, aus Auerbach, was weiß ich, was da hinten. Dann hast du, Chemnitz ist nicht weit, Zwickau ist nicht weit. Also selbst Aue ist jetzt nicht völlig aus der Welt, wenn es da einen Spieler wieder zurück in die Region verschlägt. Also du hast da schon einen Pool von guten oder gut ausgebildeten jungen Leuten, die du da nutzen kannst. Und da ist, muss ich sagen, Weida seit Jahren dabei und machen da gute Arbeit. Das ist auch kein Zufall, dass die eigentlich immer eine sehr vernünftige Rolle in der Thüringenliga spielen. Musst halt nur mal schauen irgendwann für was oder was du damit bezweckst. Also ob du jetzt sagst, irgendwann, okay, wir stellen nun mal eine richtig gute Truppe hin, die vielleicht noch mal Thüringen-Ligameister wird, wie sie es schon mal geworden sind, und dann überlegst du vielleicht doch mal, naja, will ich es wahrnehmen, oder ob du jetzt sagst, nee, ich fühle mich wohl in dieser Thüringen-Liga und wir spielen da lieber so Platz 2 bis 5.
Ja.
Ist auch ehrenwert.
Na klar, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wird gute Arbeit gemacht und Chapeau auf jeden Fall. Gehen wir mal in die Liga tiefer und da kommen wir auch zur Landesklasse Staffel 1 und ich denke, da sind wir uns einig, zum stärksten Aufsteiger, oder? Bad Berka. Was denkst du, wie werden die nächstes Jahr in der Thüringenliga einschlagen?
Ich bin gespannt, ob sie oder was sie für Verstärkung sich holen. Wenn du jetzt siehst, Dennis Jebel, der da alles zusammengeschossen hat.
37 Tore
mit seiner Regionalliga-Erfahrung. Der wird auch in der Thüringenliga genug netzen, da bin ich mir sicher. So, und dann hast du auch noch einen Sören Eismann als Routinier, der aber auch, ich würde sagen, der ist 37, wird 38, Sören Eismann. Der 88er ist, Baujahr, glaube ich.
37,
ne? Ja. 37, ne? Also, und das Grundgerüst drumherum, so Paul Menger und so, das sind schon alles gute Spieler. Ich schätze sie von der Stärke her, so im Vorfeld würde ich sagen, so wie Bosch ein.
Also ja, guter Vergleich, ja, ja.
Würde ich jetzt so sagen.
Bosch, also, Bosch ist allerdings abgestiegen.
Ja, gut. Das ist,
also bei Berka sagst du auch, die sind eher dann im unteren Drittel zu finden.
Also es kommt drauf an, was sie an Verstärkung kriegen. Ob sie da ein bisschen vielleicht auch, was weiß ich, bei der U19 von Carl Zeiss wildern oder so. Das weiß ich leider nicht. Aber
das wollen wir auch in der nächsten Folge dann.
Das können wir dann auf jeden Fall besprechen. Aber prinzipiell hat jeder Aufsteiger erst einmal die Chance, denke ich, sich auch zu halten in der Liga. Und vielleicht hast du nächste Saison nicht drei Absteiger, sondern zwei nur. Es ist schon mal wieder ein bisschen einfacher.
Genau, also das hat man im Vorgespräch ja auch schon thematisiert. Nächstes Jahr, wenn wir mal, ja, hoffen wir mal, dass eine Mannschaft in die Oberliga aufsteigt. Und ja, dann sind es nur noch zwei Absteiger, wenn sich Rudolstadt oben hält, was wir natürlich auch hoffen. Ja, dann wird es, denke ich mal, auch so leicht wie lange nicht, die Liga zu halten. Mhm. Okay, ansonsten, ja, Bad Berka hat sich ja letztendlich dann gegen Jena Zwezen durchgesetzt, die lange oben mitgespielt haben bis zum vorletzten Spieltag. Und ja, dann mussten sie allerdings federn lassen, haben dann gegen Schott 2 verloren, die ja noch im Abstieg gespielt haben. Und dann war es eigentlich durch. Gleichzeitig an den Spieltag hat Bad Berka gegen Tabellenletzten 8-1 gewonnen. Und ja, da war das Ding in Stein gemeißelt, zumindest was oben angeht. Unten war es natürlich deutlich spannender. Also in der Staffel 1 ging es ja hin und her. Letztendlich steigen dann Apolda statt Roda Neustadt ab. Und für Apolda ja, hat sich dann am letzten Spieltag erst entschieden. Hast du das ein bisschen verfolgt, hast du ein bisschen mitbekommen? Da waren ja auch Mannschaften drin, also gut, Schott Jena 2, der, ja, ich sag mal, die zweiten Mannschaften, das ist immer so eine Sache, sage ich. Aber auch Eisenberg, die haben ja auch mal Thüringen-Liga gespielt, waren mit unten drin. Ruderstadt 2, Lobenstein, Thüringen-Jena musste auch im Abstieg spielen. Die Ehrenhainer waren noch mit unten drin. Also das ist ja Wahnsinn gewesen. Bis Platz 8 konnte da ja bis zum vorletzten Spieltag jeder absteigen.
Das war absoluter Wahnsinn. Also meine, gut, Neustadt 2 und Stadtruder, die waren ja schon weg. Aber so dieser letzte Absteiger, das war ein Wahnsinnsfinale. Und vor allen Dingen, ich glaube, Apolda, die sind als Elfter reingegangen. In diesen finalen Spieltag. Ne? Also zwar alles eng beieinander, aber da denkst du jetzt auch nicht unbedingt, dass du noch so durchgereicht wirst. Und dann verlierst du da. 3-0 war es, ne, glaube ich, in
Apolda hat die letzten beiden Spiele 3-0 verloren, genau. Ja. Das letzte gegen Bad Lobenstein und davor haben sie auch zu Hause 3-0 gegen Thüringen-Jena verloren.
So, dann so ein Spiel, Jena Zwezen, Schott Jena. Das kann immer ein Blasenzieher sein, so stadtinterne Duelle. Aber ja, das ist natürlich für einen VfB Apolda, das ist natürlich Wahnsinn. Also, dass du da, man soll ja sich nie zu sicher sein, aber dass du da dann noch auf diesen Abstiegsplatz durchgereicht wirst, das
also geschoben wurde da sicherlich nichts bei Ihnen.
Nee,
da ging es ja noch um Aufstieg auch für Jena Zwezen.
Sie hatten ja noch andere hinter sich, Apolda, also jetzt nicht nur schon zwei. Ne? Also, aber das ist schon als Verein, das ist schon richtig bitter, wenn du da noch so abgestraft wirst.
Ja, hätte wahrscheinlich keiner mit gerechnet. Aber letztendlich, ja, auch hier, die Tabelle lügt leider nie. Die hatten natürlich dann ja nicht den Luxus, dass keiner aufsteigen wollte. Sonst wären sie drin geblieben. Ja,
wobei mit weit über 30 Punkten abzusteigen, das ist schon auch richtig bitter. Ne?
Das stimmt, ja.
Also das hast du nicht so oft. Also ja. die Punktzahl, die sie haben, die hätte ja in der Bundesliga, würde die immer zum Klassenerhalt reichen.
Die 37 Punkte?
Ja.
Ja, denke auch. Also, und man darf ja nicht vergessen, also darüber sind ja Mannschaften mit 38, 39, wo es ja auch bis zum letzten Spieltag drum ging. Also, wo du eigentlich denkst, ich bin safe. Oder auch bei Apolda, die sind in der Hinrunde sind die Achter gewesen. Da denkst du ja nicht dran, dass du noch absteigst. Also das ja, soll auch eine kleine Warnung an alle anderen sein. Ja, nicht zu sicher fühlen. Und da gab es auch andere Staffeln, wo es aus meiner Sicht dann Mannschaften auch sehr gut gemacht haben. Und da ja immer vorgewarnt haben die Trainer, kommen wir gleich zu. Wir gehen mal in die 2er Staffel. Hier die Besonderheit, kein Aufsteiger. Ist natürlich auch dem geschuldet, wie dann die letzten Spiele liefen. Also die ersten drei mit Waldschleben, Sondershausen und Wüstholder-Rode, die haben alle verzichtet. Als Vierter ist dann Erfurt Nord in den Endspurt gegangen. Die hatten ja dann auch verzichtet und ja, dann ging es darum, Sommer da, Kölle da eventuell, wo wir jetzt auch nichts gehört haben, dass sie nicht hochgehen würden. Und dann kam eben der vorletzte Spieltag und Sommer da spielt eben gegen Bad Hennstedt 0-0. Somit war es dann auch gewesen, weil Erfurt Nord gleichzeitig gewonnen hat.
Also Sommer da wäre hochgegangen. Mhm. Das haben sie gesagt, der Trainer war da eigentlich ganz positiv gestimmt, aber ja, so kann es dann auch mal passieren. Da bist du dann eine Mannschaft, die sich sagen würde, okay, ich nehme diese Herausforderung oder würde es ja nehmen und dann schaffst du es nicht. Das ist natürlich auch...
Wie geht das? Bitter. Du hast dann so ein Endspiel und spielst dann 0-0. Ich meine, das haben wir gleich nochmal in einer anderen Staffel.
Ja.
Also das ist doch eigentlich unklar, oder? Also wenn du, ja, klar, du rechnest nicht damit, dann kriegst du nochmal die Chance und hast, ja, sag mal, zwei Endspiele, okay, aber das erste Endspiel, das Hinspiel und spielst dann nur 0-0.
Gegen den
Absteiger.
Absteiger, ne?
Ja, ja. Also.
Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Mix ist aus Verkrampfen oder im Kopf nicht ganz da zu sein, dass man sagt, irgendwann fällt schon noch das Tor, die machen wir schon um. Ich weiß nicht, das haben wir alle schon mal erlebt. Ne? So Spiele, wo du dir eigentlich denkst, ja, zumindest in dem Spiel geht es nur um die Höhe des Ergebnisses, aber ja, dann stellst du dich als Bad Hennstedter dahin und sagst, ja, nö, da, so einfach hier im Vorbeigehen kriegt ihr die Punkte nicht. So, dann schießt du in den ersten 20, 30 Minuten kein Tor, sagen wir da. So, dann schießt du in der 60., 70. Minute immer noch kein Tor und auf einmal merkst du, oho, jetzt wird auch die Zeit langsam knapp. Ja, der Fußball ist schon mitunter kurios. Du musst ja auch allgemein mal die Ergebnisse angucken, als diese offiziellen Meldungen dann rauskam. Mit den ganzen Verzichten, was dann mitunter für absurde Ergebnisse in dieser Liga zustande kam. Da dann Sondershausen auf einmal gegen Adern verloren oder sowas. Also,
Kölle da schlachtet Mühlhausen 9-0 ab, hat dann auch ein Endspiel im letzten Spieltag, können noch Vierter werden und verlieren dann auf einmal 4-2 in Gispersleben. Also ja.
Sehr dubios, das Ganze.
Ja. Verrückt. Also ich fand das auch sehr, sehr merkwürdig. Geben alle ihr Bestes, alles gut, aber ja, hat sicherlich dann halt auch ein Stück weit mit dieser merkwürdigen Aufstiegsregel dann wieder zu tun. Und wenn du dann, ja, alle gucken eigentlich nur auf Platz 4 und so ein bisschen auf die Absteiger noch. Und was oben passiert, das hat dann am Ende auch keinen mehr so richtig interessiert. Also jeder wusste dann relativ zeitig, jo, das macht dann Waldschleben mit Sondershausen aus. Am Ende hat sich dann Waldschleben durchgesetzt. Aber ja, die haben es dann auch nicht mehr mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, die haben es dann auch so auslaufen lassen. Vorletztes Spiel haben beide unentschieden gespielt. Das letzte Spiel haben dann beide deutlich gewonnen. Aber ja, weiß nicht. Was denkst du, was da nächstes Jahr zu erwarten ist? Waldschleben hat ja wirklich gefallen diese Saison, definitiv. Haben natürlich jetzt auch einen bitteren Abgang zu verzeichnen. Wie schätzt du die nächstes Jahr ein?
Ja, ich glaube, also Lukas Schröder, der jetzt nach Arnstadt geht, das ist offensiv sicherlich jemand, der dir fehlt. Und sie haben ja auch, gehen auch mit einem neuen Trainer gespannt in die neue Spielzeit. Ne? Steffen Erich, jetzt der Meistercoach, hört ja auf. Das macht wohl Kamme Bärwolf, macht es weiter mit Tino Gierke, glaube ich sogar.
Okay.
Legende. Und ja, prinzipiell ist das ein gutes, gefestigtes Konstrukt in Waldschleben. Und Sie werden schon wieder obenrum mitspielen. Ob das dann wieder zu Platz 1 reicht, weiß ich nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, ob sie sich mit diesem Aufstiegsverzicht per se einen Gefallen getan haben. Weil das ist, glaube ich, schon auch eine Chance, die sich so schnell nicht wieder ergibt. Also wenn ich mir so die restliche Liga angucke, bei Union Mühlhausen tut sich einiges. Die rüsten auf, die wollen gerne wieder ein bisschen weiter oben angreifen. Dann Sondershausen hat ja auch eine gute Rolle gespielt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, je nachdem, wen sie vielleicht auch kriegen, dass Erfurt Nord noch mal so einbricht wie zur Rückrunde. Mhm. Da übernimmt jetzt auch Tobias Eckermann wieder das Traineramt. Also muss man schauen, aber zunächst kann man ja erstmal sagen, für einen doch kleinen Ort wie Waldschleben ist so ein Landesklasse-Meistertitel super Ding. Also Chapeau definitiv, dafür.
Definitiv, ja. Also sehe ich auch so. Ich glaube auch, Daniel Bärwolf spielt da eine größere Rolle, als so der ein oder andere denkt. Ich glaube auch, dass der mit seiner Erfahrung und sein Gespür für Mannschaftsführung da sicherlich einen großen Einfluss hat auf die Jungs. Also es ist jetzt nicht so, dass die hier weiß ich nicht, drei verschiedene Spielsysteme haben und das immer anpassen, jeden auseinandernehmen. Die spielen da wirklich ihren gepflegten Ball. Mhm. Das, was sie da machen, das machen sie gut. Und ohne da irgendwie nervös zu werden oder sich da irgendwie in Aufregungen zu verstricken. Und am Ende wirst du dann halt auch belohnt damit und mit dem ersten Platz. Und gegen Sondershausen, das musst du auch erstmal schaffen, also Traditionsverein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die nächstes Jahr angreifen wollen, ob du was gehört hast, aber ich glaube schon, dass der ein oder andere da mal wieder mit dem Thüringen-Liga-Jahr liebäugelt.
Ja, wäre schon schön, wenn irgendwann auf dem Göldner mal wieder Thüringen-Liga-Luft geschnuppert wird. Ne? Aber dafür, dass sie in Sondershausen auch schon schlechtere Zeiten erlebt haben, ist, denke ich mal, Platz 2 aller Ehren wert.
Ja. Keiner steigt ab, keiner steigt auf, wir haben es angesprochen, dadurch steigt dann eben auch keiner weniger ab. Es kommt ja, auch das ist ja Kuriosität, hätte so lange auch keiner gedacht, oder vor einem halben Jahr auch keiner gedacht, dass in jede Landesklasse-Staffel dann einer absteigt. Mhm. Jetzt sind es 4 Absteiger in der Landesklasse 2. Groß, Rudestedt, Bad Hennstedt, Atern und Arnshausen. Auch da war es dann zum Schluss noch spannend, bezüglich geht jetzt Dingelstedt runter oder Groß-Ruderstedt. Und ja, das hat sich dann auch erst am letzten Spieltag eigentlich entschieden. Mhm. Als Aufsteiger, was sagst du? Schöne Geschichte, oder, für Dingelstedt?
Für Dingelstedt schon, zumal sie ja noch Punkte abgezogen bekamen.
3 Punkte abgezogen, genau.
Schiedsrichter soll, was sie nicht erfüllt haben. Das hat ja überhaupt Groß-Ruderstedt noch die Tür geöffnet.
Ja.
Und für Dingelstedt ist das natürlich schön, dass sie die Klasse gehalten haben. Da hast du da eine Eichsfelder Truppe, die da drinnen bleibt. Zumal es ja eine andere Eichsfelder Truppe mit Arnshausen erwischt hat,
ja,
ne, die runtergehen. Und trotzdem ist es für Groß-Ruderstedt bitter. Sie müssen ja gewinnen, liegen 2-0 in Mühlhausen zurück. Und in der 91. Machen sie es 2-2. Und dann, ja, hätten sie noch ein Tor weitergebracht, wären die drinnen geblieben. So nah liegen Freud und Leid beieinander.
Das geht dann.
Groß-Ruderstedt hat es ja eigentlich die letzten Jahre auch so ein bisschen akklimatisiert in der Landesklasse. Muss ja auch sagen, das ist ja nun auch keine Metropole. Also wer schon mal in Groß-Ruderstedt war, das ist ja alles sehr dörflich, aber super Arbeit, die da geleistet wird. So. Und ich denke aber jetzt nicht, dass das Groß-Ruderstedt als Gesamtverein da großartig
umwerfen
wird.
Ja. So nah liegen Freud und Leid beieinander, das ist auch eine super, super Brücke für die Landesklasse 3. Da ging es dann ähnlich zu am letzten Spieltag. Wir machen erstmal einen allgemeinen Blick. Am Ende setzt sich Schweiner Gumpelstadt vor Meining durch mit 2 Zählern Vorsprung. War ja bis in die letzte Saisonphase hinein ein Dreikampf oben zwischen Schweiner, Meining, Oratal. Oratal hat dann zum Schluss ein bisschen abreißen lassen. Da war dann wohl ein Stück weit die Spannung raus. Aber ja, die 3 relativ souverän. Für dich überraschend, dass die 3 dann am Ende da oben stehen? Oder war das ein Stück weit so zu erwarten?
Ja, zunächst erstmal ist ja Schweiner und Meining aus der Verbandsliga runtergekommen. Das heißt, man konnte auch im Vorfeld der Saison damit rechnen, dass die wieder mit oben rumturnen. Und Schweiner war einfach die konstanteste Mannschaft in der Rückrunde. Ortruf zum Beispiel hat ihr Vorsprung auf Schweiner. Mhm. Und Schweiner hat aber konsequent durchgezogen, während Ortruf und Meining dann doch auch mit Personalproblemen zu kämpfen hatten. Ja, gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn man zum Beispiel jetzt Ortruf guckt, sind ja dann am Ende immer A-Junioren auch mit rumgerannt.
Ja.
Also auf der einen Seite, was ich gut finde, also wann willst du die sonst einsetzen als in so einer Saison? Aber für Schweiner muss ich sagen, freut mich das auch, weil da wirklich diese alten Haudegen wie ein David Arnold oder so, ne, die jetzt aufhören. Ja,
schöne Geschichte.
Ne, dass die das nochmal mit so einem Titelgewinn machen konnten. Und Bad Liebenstein, wo ja Schweiner mehr oder weniger beheimatet ist, das ist auch für die Region eine tolle Sache. Und bei denen wiederum, das ist so eine der Mannschaften, wo ich sage, es ergibt absolut Sinn, dass du auf die Thüringen-Liga verzichtest. Weil ich glaube schon jetzt, wenn die Alten ein bisschen aufhören, obwohl ich mir auch wieder vorstellen könnte, dass am zweiten Spieltag wieder auf dem Platz stehen, das ist der Klassiker, wenn die Leute fehlen.
Ja. Ich glaube, bei David Arnold, ich glaube da jetzt nicht. Der wollte ja schon mal aufhören, hat ja dann Pfeifsches Drüsenfieber gehabt und hat ja die eine Saison jetzt nochmal gesagt, okay, komm, trainiert, glaube ich, auch eine Jugendmannschaft, wo sein Sohnemann spielt. Aber ja, bei Volker Harnack kann ich mir das schon vorstellen.
Aber weißt du, wie ich es meine? Ja, das ist immer so der Klassiker. Wurde es hier großartig verabschiedet, dann am zweiten Spieltag ruft der Trainer an.
Nochmal schön den Präsentkorb mitgenommen.
Ja.
Wer kennt es nicht?
Ja. Nee, aber für die Region ist es gut. Und ich denke schon, dass du da dann ja, eine Erfahrung ersetzen musst. Und
Schauen wir mal, wie Volker Arner, 43, der hat Erfahrungen für drei. Also der wird schon fehlen. Ist ja auch bis zum Schluss topfit gewesen. Also den gesehen hast, hättest du gedacht, der ist Ende 20 oder so, wie der da rumspringt. Also absoluten Respekt.
Ja, gut gehalten. Und Meiningen, die hatten ja dann auch in der Rückrunde so ein bisschen das Problem, drei, vier wichtige Leute längerfristig auch verletzt gefehlt haben. Das hat man ja im einen oder anderen Spiel gesehen, wo sie dann da deutlich am Punkte liegen lassen.
Drei Niederlagen, also drittbestes Rückrundenteam noch, aber eben hinter Oratal und Schweiner, genau.
Ja. Aber sie sind schon wieder ganz gut beim Anholen von Leuten. Und bin ich gespannt, da gehen wir auch welche von Waldorf hin, gute Spieler. Und in diesem Südthüringer Raum, da hast du ja auch gefühlt immer die Möglichkeit, da mal so ein bisschen über die Landesgrenze zu...
Kriegen jetzt ja auch eine super Anlage, muss man auch sagen. Also da hat ja eigentlich jeder Spieler Bock da zu kicken, muss man sagen.
Und ich glaube schon, also ich kann mir vorstellen, dass Schweiner vielleicht ein bisschen abreißen lassen muss in der neuen Saison. Also das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwo im grauen Mittelfeld rumdümpeln, aber vielleicht nicht ganz oben wieder die ganze Zeit sind. Aber Meining kann ich mir gut vorstellen, dass die Bosch, die da runterkommen, dass die da so ein bisschen...
Bei Meining hast du wirklich gemerkt, der erste Anzug, der passt absolut. Und sobald der andere rausbricht, ist es dann halt schwer geworden, die Lücke zu schließen. Ich denke aber auch, die machen da die Hausaufgaben und sind dann nächstes Jahr wieder da vorne dabei mit Bosch. Ja, denke auch. Die ersten drei, bevor wir zum Herzschlagfinale kommen, gucken wir nach unten. Auch das ist dann am Ende relativ zügig abgebacken, sage ich mal. Wobei, ein kleines Fragezeichen gab es immer noch, weil ja nicht klar war, dass Bosch, oder beziehungsweise erst am letzten Spieltag war ja klar, dass Bosch runtergeht. Deswegen steigen dann am Ende auch hier drei ab und nicht nur zwei. Ansonsten wäre es nochmal spannend geworden zwischen IFTA und Steinbach-Hallenberg. So hat Steinbach-Hallenberg 23 Zähler, IFTA 22, Erlau 22. Die haben ja auch gesagt, sie gehen runter. Deswegen war es letztendlich dann nur noch Steinbach-Hallenberg oder IFTA. Jetzt auch nicht überraschend, oder?
Ja, du siehst halt, dass es schon für Aufsteiger schwer ist, in dieser Landesklasse zu bestehen. Ne? Bei IFTA wird jetzt keiner tot traurig sein, dass du da wieder absteigst. Also das fängst du als Gesamtverein auf. Dort gab es ja jetzt auch mit Tobias Leinhaus eine absoluten Legende, die jetzt aufgehört hat nach der Saison. Ne? Und Erlau, die haben ja sogar dann von sich aus gesagt, wir wollen das nicht noch eine Saison machen. So und Steinbach, das tut schon ein bisschen weh, weil die waren auch lange in der Landesklasse. Und
auch oft oben dabei in den ersten fünf.
Also. Ja, haben ja auch gute Einzelkicker, aber dann hat sich in dieser Saison kam dann doch zu viel zustande.
Schwere Region, glaube ich, um Spieler zu bekommen. Also.
Ja, er noch musste immer aufpassen, dass dir nicht noch Leute weggeholt werden. Ja. Da doch der ein oder andere gräbt. Ich glaube, auch einer von den guten Torschützen geht auch noch Meining.
Ja, ja.
Von Steinbach. Ja, und dann hat sich halt Bad Salzung am letzten Spieltag noch mit dem Sieg ganz sicher gemacht. Sonst hätte er ja theoretisch noch, hätten sie verloren, hätte IFTA sogar mit einem Sieg noch in Suhl vorbeiziehen können. Ja, und war schon spannend, aber letzten Endes siehst du dann doch, wenn du dich nicht wirklich mit höherklassigen Externen da verstärken kannst, ist es schwer, sich als Aufsteiger aus der Kreisoberliga in der Landesklasse zu halten. Das hast du auch letzte Saison bei Westring gesehen, die hoch sind, die dann gleich wieder runter sind. Ich bin gespannt, wie sich dann Mosbach präsentieren wird.
Starke Aufsteiger, das stimmt, aber auch die müssen dann erstmal beweisen, dass sie oben angekommen sind. Bisschen überraschend für dich, dass Siebleben so lange unten war. Und das ist auch eine Mannschaft, wo ich gesagt habe, die haben es definitiv nicht auf die leichte Schulter genommen. Also Christian Hatzky hat ja immer gewarnt und immer gesagt, wir müssen punkten. Auch als lange oder als viele gedacht haben, am Ende steigt vielleicht drei ab oder vielleicht nur zwei. Aber er hat immer drauf gepocht, Punkte holen. Mhm. Aber dennoch ein bisschen überraschend, oder? Dass sie so weit unten sind. Ich glaube, die letzten zwei Saisons, Fünfter, Vierter, oder?
Zweimal Vierter.
Zweimal Vierter, ja.
Die einzige Konstanz, die sie hatten, war die Inkonstanz. Ne? Das ist wirklich...
Oft auch geführt in den Spielen.
Ja,
gell?
Und, ja. Dann
wilde Ergebnisse.
Ja, hast du teilweise wirklich begeisternden Fußball von Siebleben gesehen? So, dann hast du so Spiele dabei, wo sie so völlig sang- und klanglos in Bad Salzung verlieren, in Barschfeld verlieren. Gut, da haben auch andere verloren. Barschfeld ist unangenehm. Aber trotzdem, so vom Selbstverständnis her, war das wirklich schwierig in Siebleben, dass nie mal so eine Konstanz reingekommen ist, sondern immer wieder, das war so ein richtiges Wellental, ständig auf, ab und auf, ab. Also, ich meine, ich glaube zwar auch, sie haben sich mitunter fast schon ein zu düsteres Bild gemalt, weil wirklich abstiegsgefährdet waren sie aus meiner Sicht jetzt nie, weil sie dafür zu viel Qualität haben. Aber sie haben halt da unten rumgekrebst. So, und wenn das Selbstverständnis fehlt, die Leichtigkeit fehlt, ne, dann... Ja, der eine oder andere Leistungsträger vielleicht auch nicht die in ihn erhoffte Leistungsstärke an den Tag legt, dann kann das schon mal passieren, dass du da in der Region rumkrebst, wo du dich nicht befinden möchtest. Aber ich glaube, das haben sie sehr gut analysiert oder analysieren sie sehr gut in Siebleben, wozu das geführt hat, und werden da wirklich sich für die neue Saison anders und frischer aufstellen.
Was ich sagen muss, Siebleben war ja auch öfters mal in den Schlagzeilen in den vergangenen 18 Monaten, auch vor allen Dingen vor dem Trainerwechsel, mit Disputen mit den Schiedsrichtern, viele, viele gelbe, rote Karten bekommen. Da muss ich einfach mal lobend sagen, das hat sich definitiv gebessert, oder? Ist es, trügt da mein Eindruck?
Ja, absolut. Das spricht für
sie. Also nicht, dass es vorher irgendwie mega unfair war oder so. Also wir haben ja auch teilweise mal erlebt, ne? Aber man hatte sich ja dann auf Siebleben eingeschossen, so ein Stück weit auch. Und dann musste man ja auch sagen, okay, da irgendwie muss da jetzt was passieren, Umdenken stattfinden. Und haben sie gut gemacht, oder?
Ja, das ist sicherlich ein gewinnbringender Reifeprozess in dieser nicht einfachen Saison, dass sie davon so ein bisschen weggekommen sind und jetzt wirklich auch... da versuchen, den Fokus auf den Fußball mehr zu legen. Du merkst natürlich auch, du hast jetzt immer mehr junge Spieler drin, die vielleicht noch nicht so impulsiv dann sind, wie es der eine oder andere war. Oder vielleicht auch sich mit dem Mundwerk eher zurückhalten. Dass es immer mal eine gelb-rote oder auch eine rote Karte geben wird, das hat ja jede Mannschaft. Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie mit dem Finger auf Siebleben zeigen. Ne? Ich denke einfach, das war mitunter tatsächlich auch so, dass das Siebleben da schon in der einen oder anderen Situation ein bisschen hart angegangen wurde seitens der Entscheidungen gegen sie. Also ich habe da ja nur auch einige Spiele gesehen, wo ich mir so als neutraler Zuschauer gesagt hätte, also das war jetzt auch nicht unbedingt ein Platzverweis, oder man hätte vielleicht auch mal die ein oder andere gelbe Karte stecken lassen können. Ne? Aber ich finde es gut, dass dieses Thema auch so ein bisschen als ACTA gelegt ist und dass ich die Leute in Siebleben auf das konzentriert haben, letzten Endes, worum es geht, das ist Fußball. Sie haben die Liga gehalten und dieser Verein mit dieser auch tollen Unterstützung, so als Gesamtverein, spielt verdient weiter in Landesklasse.
Ich denke, dabei sollten wir es auch belassen. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir hören nicht immer nur, wollen ja nicht immer nur über schlechte Dinge reden, was Punkte Schiedsrichter angeht. Gab es ja jetzt auch in der Vergangenheit wieder genügend Gesprächsstoff, deswegen denke ich, es gibt auch Beispiele, dass es in die richtige Richtung geht. Kommen wir zum Platz 4, der dann letztendlich den Aufstieg bedeutet hätte. Da haben ja zwei Mannschaften zumindest lange nicht gesagt, dass sie verzichten. Haben jetzt natürlich auch nicht euphorisch gesagt, wir gehen hoch mit Wacker Gotha und auch dem Suhla SV, weil es natürlich auch für die dann überraschend war letztendlich. Für Wacker lag das Ding ja eigentlich schon auf dem Silbertablett, oder? Die hätten doch in Barchfeld alles klar machen können. Was ist da passiert? War das wieder typisch Wacker, muss man leider sagen? Also es ist ja oftmals, dass sie dann gegen vermeintlich schwächere Gegner dann die Punkte liegen lassen.
Ja, in Barschfeld ist schon unangenehm. Also
stimmt, ja.
Klar, man muss dort nicht verlieren, wenn man den Anspruch hat, diesen vierten Platz behalten zu wollen oder sichern zu wollen. Aber in Barschfeld sage ich mir so, okay, das ist unangenehm zu spielen. Da kannst du auch mal verlieren, wenn es an einem Tag nicht läuft. So,
27 Punkte haben die daheim geholt.
Ja, 12 das, auswärts, ist, also, das ja. ist schon auch keine schlechte Truppe, Barschfeld. Also das darf man nicht unterschätzen. Da ist der Name irgendwie immer so ein bisschen kleiner als die gezeigte Leistung, finde ich. Also von daher Lob an dieser Stelle an Barschfeld.
Aber trotzdem, Ding musst du veredeln.
Du hast zwei Spiele und holst nur einen Punkt. Ne? Also du gehst mit den deutlichen Vorsprung gegenüber Suhl in diese zwei finalen Spiele. Aber lass uns auf dieses Derby dann am letzten Spieltag blicken. Du warst ja selber auch mit vor Ort. Ich hatte das dann auch lange noch mit dem Trainer und auch mit Spielern. Also mir persönlich hat da bei Wacker Gotha diese letzte Überzeugung gefehlt oder dieser Wille gefehlt. Ich will unbedingt da hoch.
Also Wacker war auf Platz 4, ja. haben 1-0 geführt und in der 93. oder 94. Ja. kriegen sie dann noch das 1-1 und Suhl zieht vorbei.
Genau, genau. Ich meine, in der Entstehung her tragisch, aber wenn du dir das nur erstmal jetzt rein auf das Spiel geblickt, geht ja das 1-1 gegen Otto absolut in Ordnung.
Ja.
Du musst ja gegen Ende sogar noch froh sein, dass du nicht noch verlierst.
Ein Stück weit Not gegen Elend.
Ja, aber und da hat mich wirklich gewundert, wie gesagt, du hast es ja selber auch gesehen, das war für so ein Spiel, wo es um so viel geht, war mir das aus Wackersicht zu wenig. Also das sah immer aus wie so Sommerfußball. Irgendwie so der 8. gegen den 9. Ja. macht da ein Schiebchen. Und man muss ja nun auch sagen, Ortruf hat ja nun auch keine Bäume ausgerissen.
Also nee, waren beide schlecht,
ja,
muss man sagen.
Ja, und von daher tut's einem dann schon aus Gotha-Sicht leid, dass sie das nach 8 Jahren verpasst haben, den Aufstieg da zu schaffen. Und ich sag mal so, selbst wenn sie es als Förder geschafft hätten, da fragt jetzt auch keiner mehr danach. Ne? Jetzt hättest du das Ding geschafft und alles gut. Aber wenn du dann diese Gesamtsaison betrachtest, und das hat ja dann Norm Bohnsack, also der Trainer von Wacker, auch realistisch hat gesagt, haben wir es auch einfach nicht verdient. Und das kannst du jetzt auch nicht nur an diesem Spiel in Gotha gegen Ortruf festmachen. Nee, so, wenn du halt in Erlau verlierst oder gegen diese ganzen Mannschaften, die da irgendwo im unteren Mittelfeld rumeiern.
Also wenn die Rückrunde tippen solltest
und
tippst dann 1-1 gegen Ortruf im letzten Spiel, ich sag mal, da wird dir jetzt keiner sagen, schlechter Tipp oder so. Ja. Die Punkte haben sie vorher liegen lassen.
Mir hat halt einfach nach dem 1-0, selbst das war ja auch ein kurioses Tor, wie da irgendwie mit dem Wind da reingeweht wird.
Ne? Direkt diese Ecke.
Ja. Ja. Also da kriegst du das schon auf dem Silbertablett serviert. Und dann hat mir einfach, zumindest in dem Spiel, wirklich gefehlt, so diese Gier, vielleicht auch das zweite Tor zu machen, dass hier Ruhe wird. Weil ich glaube, du machst noch ein zweites Tor in Ortruf, reißt sich dann auch keiner mehr ein Bein aus und will da unbedingt Wacker in die Suppe spucken. So, aber mit diesem 1-0, das ist und die letzten 10 Minuten, da wirst du mir bestimmt zuflechten, da hat ja jeder gesagt, das kann nur so enden, wie es enden wird.
Jeder auf der Tribüne, ja.
Jeder wusste da, pass auf, irgend so ein Ding geht da noch durch und ein Trudel hinten rein. Und so ist es dann so. Und das ist eine große Chance, diese verpasst haben.
Ja. Ich meine, man soll Spiele jetzt nicht an gelben Karten messen, aber es gab halt auch nur 2 gelbe Karten. Ja. Ich glaube, Gotha's Neumann, das war glaube ich, ein taktisches Foul in der Mittellinie. Also, ansonsten waren da ja auch für so ein Derby eigentlich keine großen, hitzigen Zweikämpfe drin, kein Feuer. Also ich glaube, der am meisten Feuer versprüht hat war Norm Bohnsack am Spielfeldrand, also der Trainer. Und seine Schützlinge haben da ein Stück weit voll im Stich gelassen, oder?
Ja, ich meine, auf der anderen Seite sage ich immer wieder, wir reden halt auch über Fußball-Landesklasse. Ne? Und vielleicht hat dann doch auch an dem Tag der ein oder andere nicht seine Leistung abrufen können. Und vielleicht war dann doch irgendwo so diese Angst vorm Gewinn da. Das hast du so gegen Ende schon gemerkt. Ne? Da wurde so jede Minute gehofft und als der Schiri anzeigte, noch 5 Minuten und da irgendwie trudeln wir das so über. Also ich habe mir nur sagen lassen, in der Kabine muss es danach von der Gemütslage her eisig gewesen sein. Also alle total bedient, ist ja absolut verständlich, ja. Aber ich habe auch trotzdem, ist, wenn man jetzt meine Meinung dazu hören möchte, ich denke, für Wacker ist es nicht verkehrt, dass sie nicht aufgestiegen sind. Ich glaube, auch mit dem Plan, den sie so für die neue Saison haben, mit den Leuten, die so kommen, wo doch einige Junge auch dabei sind, die du vielleicht auch erst an das Niveau Landesklasse gewöhnen musst.
Wird einfacher in der
Landesklasse. Wird dann einfacher, weil Thüringenliga wäre schon doch ein Brett auch gewesen. Hm.
Ja, also ich freue mich auch auf die Derbys dann weiter in der Landesklasse. Ich hätte es wirklich, und das meine ich ernst, auch Wacker Gotha gegönnt, wenn sie hochgehen wollen, dass sie dann auch das hätten in Anspruch nehmen können. Mhm. Letztendlich, ja, so ist halt Fußball. Diese Geschichten, diese Emotionen, die dann auch mal nicht durch die Spieler auf dem Platz, sondern durch die Tragik, durch die Spannung da erzeugt wird. Deswegen gucken wir es ja, deswegen lieben wir es ja. Am Ende, ja, rundherum ums Stadion, das hat ja alles gepasst, war ein schönes Familienfest, war super organisiert von Wacker, muss man sagen. Also Thomas Fiedler, auch wieder Chapeau. Wirklich gut gemacht, man hat sich da wohl gefühlt. Aber ja, leider mit einem bitteren Ende für Wacker. Aber wie du sagtest, das wird sie nicht umhauen nächste Saison, denke ich mal. Also ich sehe sie nächste Saison auch wieder definitiv unter einen der ersten 3 bis 5 Mannschaften, die da oben mitspielen. Und ja, da freuen wir uns einfach drauf, oder?
Für den Landkreis Gotha zumindest ist das top, dass du weiterhin Derbys gegen Siebleben hast und gegen Ortruf natürlich. Das passt schon hin. Ich glaube nur so im Nachgang, du wirst das dann vielleicht nochmal in 1-2 Jahren, wenn man dann so guckt, oder vielleicht auch in 3-4-5 Jahren, die Chance, Thüringen-Liga zu spielen, wird so schnell in dieser Form nicht wieder kommen. Also, dass du so auf dem Präsentierteller hast. Ne? Weil nächste Saison, wir haben es ja schon erwähnt, was da für Mannschaften wieder wetteifern. Und das ist, glaube ich, schon eine historisch einmalige Chance für Gotha gewesen, die jetzt nun Suhl wahrnimmt.
Ja, also was hältst du davon? Also, ich finde es völlig überraschend und auch, also ich hoffe, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Ich hoffe, das sagen nicht nur, dass es, ja, wir gucken mal und nehmen das Abenteuer mit, weil, also ich habe da echt ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Also weil es halt einfach, sie haben eine super Rückrunde gespielt, haben da gut gepunktet, aber jetzt auch nie hier irgendwelche Riesenspiele gerissen oder so, sondern es waren auch viele knappe Ergebnisse dabei, haben auch, ich glaube, nur 54 Tore geschossen, also ist jetzt auch nicht übermäßig viel. Natürlich zählen am Ende die Punkte, nicht die Tore, das weiß auch ich, aber also die werden es schon richtig schwer haben, oder? In der vorigen Liga.
Naja, es ist also Stand jetzt oder Stand dieser Saison war es ja keine Thüringen-Liga-Mannschaft. Ne? Also das erklärt ja allein schon, ist natürlich ähnlich wie Gotha, das erklärt ja alleine der Punkteabstand zu den oberen Mannschaften. So. Ich bin gespannt, wie Suhl das Abenteuer angeht. Also der Präsident hatte ja gegenüber den Medien erklärt, er wolle auf gar keinen Fall hoch. Zur Not würde er das entscheidende Eigentor noch schießen, dass es nicht reicht. So, jetzt hat es aber gereicht. Ja. Ne? Und jetzt hast du die Thüringenliga in Anführungszeichen an der Backe. Ich bin mal gespannt, wie Suhl das Abenteuer angeht. Also zumal du da sicherlich auch mit einigen Leistungsträgern sprechen musst, die ja unter anderem auch für Blumenstadt United Futsal spielen. Wenn die da musst du dann wieder die Prioritäten ein bisschen anders setzen. Dass du überragende Kicker in den Reihen hast, gerade so nach vorne, so El Hatsch und wie sie nicht alle heißen, das ist unbestritten. Also da kann schon jeder einen richtig guten Ball spielen. So, ob du das aber als Gesamtmannschaft anbieten kannst für die Thüringenliga, also halte ich für sportlich, wenn sie nicht Verstärkung kriegen.
Also ich bin da völlig bei dir. Die haben wirklich gute Kicker dabei. Die, wenn es läuft, dann gewinnen die Spiele. Aber ich glaube, wenn es eklig wird, haben sie jetzt keinen so richtig, zumindest in der Startelf dabei, der dann eben auch für dich wieder ein Spiel umreißen kann. Ja? Der dann halt auch mal vielleicht mal ein Zeichen setzt und beim Gegner eben auch mit einem etwas härteren Foul oder mit einem härteren Zweikampf, nicht mit einem Foul, aber härteren Zweikampf, der auch mal einen ekligen Weg geht, der mal so ein Feuer entfacht. Weiß ich, ob das die Mannschaft hat, aber das braucht es auf jeden Fall in der Thüringenliga. Ich bin sehr gespannt. Wir werden es auf jeden Fall dann in der nächsten Saison wissen. Lassen Sie uns überraschen, oder?
Absolut. Zumal die Mannschaft hat sich zum Aufstieg bekannt. Das ist ja auch sehr ehrenwert. Sie wollen das Abenteuer mitnehmen. Das ist ja, was wir eingangs so ein bisschen hatten. Ne? Sie stellen sich dem Wettbewerb, ob das nun reicht oder nicht, muss man sehen. Aber sie wollen das. Und von daher alles Glück der Welt, dass da der Suhl SV positiv überraschen kann.
Genau. Gut. Ich denke, wir haben einen guten Umriss geschaffen, guten Überblick geschaffen. Hast du irgendwas noch, was du ergänzen willst? Haben wir irgendwas vergessen? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt...
Ich glaube, wir freuen uns erstmal jetzt auch über diese zumindest 2-3 Wochen Pause.
Genau.
Bei einigen geht es ja schon hochkarätig weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Ortruf denke, die da nächsten Freitag schon den ruhmreichen FC Rot-Weiß empfangen zu 20 Jahren Ortruf. Andere machen, habe ich jetzt so zumindest in unserem Umkreis, siehst du es ja, die nehmen dann hier am Residenzpokal. Hm. Also so wirklich die absolute Fußballruhe hast du wahrscheinlich nie. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den letzten Jahren, aber bietet uns natürlich umso mehr die Möglichkeit, da immer mal wieder zu gucken, was los ist.
Jetzt warten wir erstmal ab, was die ganzen Malle-Besuche so gebracht haben. Da kommen ja auch immer die dollsten Geschichten dann. Das ist ja jetzt gerade die Phase, wo Palma voll ist mit Freizeitmannschaften, vorrangig aus dem Fußball. Und ja, dann, wie angesprochen, nach der Sommervorbereitung zum Ende hin schauen wir mal, wie sich die Mannschaften verstärkt haben und geben einen kleinen Einblick. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass ich bei dir hier sein durfte.
Gerne.
Und bis dahin, ihr da draußen bleibt sportlich, genießt die Sommerhitze, geht ins Freibad und genießt die fußballfreie Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.